Hallo Lotti.
Hallo Lilith. Und ich weiß nicht, ob wir dazu sagen müssen, der Podcast, oder ob wir es einfach bei Plauschrausch belassen.
Hallo Lilith.
Hallo Lotti.
Wo begrüßt du uns denn heute?
Aus dem Arbeitszimmer, wie beim letzten Mal, aber mir ist aufgefallen, dass es hier noch enorm hallt. Wir haben weder Vorhänge noch Teppich hier drin, deswegen habe ich mir jetzt mal so eine Decke über den Kopf gelegt. Ich glaube aber nicht, dass es so viel bringen wird, weil, also, sie liegt jetzt so auf meinem Kopf, aber unter und neben mir ist trotzdem alles frei.
Ich finde, es sieht ein bisschen so aus wie in diesen Was-ist-was-Videos, wo so die kleinen, das kleine Blutplasma
Stimmt.
so einem entgegengeschwappt bekommt. Weißt du, du siehst ein bisschen so aus, als würdest du in so einem...
Oder ein Embryo.
In so einer Arterie sitzen oder so.
Die Decke ist ja, rot, genau. Das muss man dazu sagen. Ja.
Ja.
Naja. Na?
Und, ich wollte auch noch direkt dazu sagen, weil du das sagtest mit Einrichtung, kein Vorhänge, kein Teppich. Ich finde, es zieht richtig schnell so eine ganz schlimme Übergangslösung ein, die dann für immer bleibt.
Ja.
Und dann ist es so, ups, oh, es ist Hochsommer und wir haben noch gar keine Vorhänge, da wohnen wir doch hier schon seit 6 Monaten. Naja. Ja, dann gehen wir doch mal hier über. Tolle Überleitung in unsere Top 3 Momente.
Zu Anfang. Ich mach's das mal kurz.
Möchtest du loslegen, Lilith?
Nee, mach du.
Ja, mach's. Okay, also, ja, meine sind ein bisschen zurückblickend, ein bisschen vorausschauend. Ich glaube, auch wenn sie durchwachsen war, war ja hier letzten Monat die Berlinale. Und es ist einfach irgendwie immer... Ich hätte gerne viel, viel mehr geguckt und mir ist auch aufgefallen, dass ich nächstes Jahr die letzte Chance habe, und ich weiß gar nicht, warum ich das bisher noch nicht gemacht habe, mich quasi als Studentin für die Berlinale akkreditieren zu lassen. Und das werde ich, glaube ich, nächstes Jahr auf jeden Fall machen. Ich habe schon gedacht, während des Filmfestivals muss ich dann vielleicht sagen, dass ich einfach out of office bin und auch meine Masterarbeit dann einfach für 2-3 Wochen komplett pausiere. So, und dann einfach wirklich ganz, 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 ganz viel ins Kino gehe, weil so, es bockt schon richtig, richtig doll. Und da kommen wir, glaube ich, hier später auch nochmal drauf zu sprechen. Es gab natürlich auch wieder viele politische Angelegenheiten auf der Berlinale. Aber so die Filme, die ich geguckt habe, das war irgendwie ein richtiges Happening. Eine davon auch eine große Filmpremiere. Das hat richtig gebockt und ich sagen, das war auf jeden Fall so einer meiner Top 3 Momente.
Schön. Meiner war, ich war letztens kegeln.
Ja, das habe ich gesehen.
Stimmt, ja, ich habe es auf Instagram gepostet. Und das hat großen Spaß gemacht. Ich war ganz überrascht.
Ich finde es so lustig.
Ja, so kurz kann ich es eigentlich schon fassen.
Ich finde es so lustig, weil
das ist auch aber irgendwie gerade, ja.
Hätte ich nicht gedacht, dass so wir überhaupt im Kegelalter sind, weißt du?
Ja, also ich sag mal so, das war halt auf einer Dienstreise und in diesem Ort gibt es ungefähr nichts,
ja, ja.
außer dieser Kegelbahn. Aber ich habe mir da sagen lassen, scheinbar ist es gerade wieder auch so ein Berliner, die eine kam aus Bremen, nicht Berlin, aber in so Großstadtkneipen kommt es
ja,
gerade wieder,
ja, habe
ich mir sagen lassen.
Ja.
Aber es hat auch wirklich Spaß gemacht und es war irgendwie spaßiger als Bowling, habe ich das Gefühl, weil am Anfang war es ein bisschen lame, aber dann, man teilt sich dann in Teams auf und dann muss man so einen Tannenbaum kegeln, also so verschiedene Zahlen musst du einmal treffen, also man muss dann einmal nur einen Kegel, einmal nur drei und so, und dann war es richtig spaßig.
Es hat auch ein bisschen System, ist nicht einfach so draufhauen wie beim Bowling.
Ah, ja. Genau, ja.
Okay. Sweet. Ja, ich habe auch noch ein kleines Highlight, und zwar, ihr habt es ja sicher alle mitbekommen, der Krimi mit der RAF. So. Und die sind ja hier in Berlin. Vielleicht. Nobody knows. So, auf jeden Fall, falls ihr es alle noch nicht mitbekommen haben solltet, ich glaube Anfang März, Ende Februar, wurde Daniela Klette, RAF-Terroristin der dritten Generation, in Berlin-Kreuzberg festgenommen. Und das war irgendwie total spannend, weil ich an dem Tag auch gearbeitet habe und in einem Nachrichtensender, da geht's dann rund. Da sind dann, ne, all hands on deck. Und auf jeden Fall hatte ich letzte Woche Sonntag Dienst, Wochenenddienst. Und ich habe vor diesen Wochenenddiensten eigentlich immer sehr, sehr großen Respekt, weil ich da alleine bin und quasi all diese, also Koordination, Planung, Recherche, so alles irgendwie vereinen muss in einer Person. Und in der Regel passiert am Sonntag ja nicht so viel. Aber wenn was passiert, dann ist halt richtig Alarm gefühlt. Oder in meinem Kopf ist dann richtig Alarm. Und letzte Woche Sonntag, der Dienst beginnt um 10 Uhr. Ich bin um 9 Uhr aufgewacht, habe irgendwie mein Handy gecheckt. Habe auch ein neues Telekommunikationsendgerät, da ist dann alle Push-Nachrichten noch nicht so gut eingerichtet. Und habe so gesehen, ah ja, okay, easy, scheint nichts los zu sein. So, 9:15 komme ich aus dem Bad, guck irgendwie schon mal so pro forma auf mein Diensthandy. 7 verpasste Anrufe, irgendwie mehrere Nachrichten, SMS. Ich so, fuck, was ist denn hier passiert? So, guck nochmal auf die Push-Nachrichten. Ja, mutmaßliche RAF-Terroristen in Berlin. So, ich so, fuck! So, an Laptop, blabliblups, Leute angerufen, Dinge koordiniert, ReporterInnen rausgeschickt und hier, ne, mit, also die Chefs von meinem TV-Sender, die sitzen nicht in Berlin, die, das heißt, von denen kommen dann so Aufträge oder so Fragen, wo man so ist, so, Bro, I don't know, so, das ist eine große Stadt hier, hier ist man nicht so schnell von A nach B gefahren, bla bla bla. Es war auf jeden Fall aufregend und ich finde, ich habe es ganz gut gemanagt, weil ich dann nämlich auch ganz viel mit dem LKA Niedersachsen telefonieren musste und am Ende ja dann irgendwie auch rauskam, dass auf diesem Gelände, wo gesucht wurde, dass da der Wohnwagen von einem der mutmaßlichen Täter steht und dass sie den da mitgenommen haben und so. Und das war dann so richtig am Ende des Tages das Aha-Erlebnis, dass das also dabei bei der ganzen Untersuchung rauskam. Und das war irgendwie, also so, es war richtig stressig, aber es war auch richtig cool, irgendwie so mal dieses ganze Hassel von so einer Lage mitzunehmen. Das war cool.
Das glaube ich. Hast du Ärger bekommen, weil du quasi 9 Minuten zu spät auf dein Handy erst geschaut hast?
Nein, es war ja eine Dreiviertelstunde vor Dienstbeginn. Also.
Ah ja, stimmt. Ah ja, genau. Den habe ich schon wieder vergessen.
Ja.
Ah, wunderbar.
Genau.
Meine Nummer 2, um im Politischen zu bleiben, auch was Arbeitsbezogenes. Und zwar, ich war halt, wie gesagt, letztens wieder auf Dienstreise und da waren dann alle aus der Institution vor Ort. Und da haben wir uns dann unterhalten und dann ging es um so Erinnerungskultur und so. Und das ist mir ja ein Anliegen. Ich habe ja auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben und so. Und ich habe aber irgendwie so in meinem Umfeld niemanden, mit dem ich darüber sprechen könnte, weil A, sind sie anders betroffen und B, haben sie, also vielleicht auch einfach nicht so interessiert, ich weiß nicht. Es sind ja schon immer sehr konkrete Kontexte, in denen man dann über sowas redet. Und da haben wir aber halt immer beim Frühstück auf jeden Fall über so, wie in der Familie über den Zweiten Weltkrieg gesprochen wird und auch wie eben aus deutscher Perspektive dann doch auch sehr oft die Opferperspektive eingenommen wird. Und irgendwie fand ich das so, ich fand es so refreshing, weil ich so war, ja. Und sonst, ich meine, ich habe halt meine Bachelorarbeit darüber geschrieben und so, aber dann sitze ich halt alleine zu Hause und lese irgendwelche Texte und schreibe mir irgendwas. Und das fand ich irgendwie einfach richtig nett, sich mal da so richtig drüber zu unterhalten mit Leuten, die sich damit auch beschäftigt haben.
Falls du nochmal zurück an die Uni gehst, musst du vielleicht doch sowas wie Public History oder so studieren. Da geht's die ganze Zeit darum.
Ja, ich hätte ja gerne, ich hatte ja überlegt, Geschichte auch zu, aber ich hatte mal überlegt, ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, aber ich glaube, ist das ein Studiengang Holocaust Studies?
Ja, in Stockholm.
Genau, aber halt nicht in Deutschland. Und das hatte ich tatsächlich überlegt, aber so Geschichte allgemein, das wäre dann, glaube ich, doch nicht meins.
Eine ganze Zeit
Geschichte. Ich habe ja mal Geschichte ein, zwei Semester studiert und war so, oh, wann sind wir jetzt ehrlich mit Antike durch?
Ja, ja, eben.
Kein Bock mehr.
Was Zeitgeschichte machen oder Public History. Ja. Mein drittes Highlight steht noch aus, aber ich bin mir sicher, es wird ein Highlight. Und zwar fahre ich nächste Woche in Urlaub für eine Woche nach Dänemark mit meinem Ritter. Und der hat ja eine ganz große, also wirklich eine besorgniserregende Dänemark-Faszination. Ich bin also gespannt, wie es wird. Und ich glaube, es wird total toll, aber gleichzeitig ist es halt auch so, ich bin sehr, sehr froh, dass es der letzte Winter ist, in dem ich diese vorlesungsfreie Zeit vom Wintersemester habe, weil ich habe echt keinen Bock mehr. Also ich muss da dann halt auch Hausarbeiten. Und freue mich drauf Und freue mich aber auch, wenn sie dann, wenn es dann quasi alles erledigt ist.
Dann mache ich auch ein Highlight, was noch in Zukunft liegt. Oder ich sag mal, der März generell war, glaube ich, ist, glaube ich, ein Highlight, weil ich habe super viel vor. Ich war jetzt
schön.
An jedem Wochenende war irgendwas, irgendeine Party und
geil.
Das finde ich irgendwie erfrischend. Und Ende März machen wir halt Einweihungsparty hier.
Oh, schön.
Finally. Wir haben ja in der letzten Wohnung dann doch nie eine gemacht. Und diesmal, also, ne, noch ist es nicht passiert. Am Ende kommt was dazwischen, aber diesmal wird es stattfinden.
Respekt, ich würde niemals eine Einweihungsparty feiern. Ich hätte viel zu viel Angst, dass hier die Tapete wieder verlaufen.
Ich habe auch richtig dolle Angst, ehrlich gesagt. Und ich werde mir auch noch Taktiken überlegen müssen. Ich glaube, diese Taktik wird alkoholisch sein, wie ich an diesem Abend nicht die ganze Zeit nur denke, oh Gott, es geht irgendwas kaputt. Und wir werden halt super viel, also die Wohnung wird nicht so aussehen, wie sie aussieht. Wir rollen die Teppiche weg und decken Zeug ab und sowas, weil kein Bock, dass da irgendwas.
Ich finde auch immer so, dass bei den Hauspartys, wir sind ja jetzt auch keine 18, 19, 20 mehr.
Ja.
Dass Leute allgemein irgendwie ein bisschen more appreciating sind und halt irgendwie vorsichtig sind und da jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, den Wodka umtreten. Auch. Deswegen, wahrscheinlich wird es in Ordnung sein. Ich finde, das Aufräumen danach ist immer gar nicht so schrecklich, wie man irgendwie denkt, dass es sein würde.
Ja.
So, dann trinke ich jetzt mal noch kurz einen Schluck und dann geht's weiter.
Mach das, dann geht's weiter.
Ja, und jetzt geht's weiter?
Mit.
Wir machen noch einen kleinen Film-Talk, ne?
Mhm.
Vielleicht muss dazu gesagt werden, heute ist der 10. März, heute Nacht sind die Oscar-Verleihungen. Legen wir los mit Poor Things. Wann hast du den geguckt? Ich habe das Gefühl, es ist schon ewig her, dass ich ihn geguckt habe.
Es ist auf jeden Fall eine Weile her. Wann war Februar? Liegt der im Januar schon?
Ich glaube. Sicher bin ich mir aber nicht.
Irgendwann im Januar oder Februar habe ich ihn gesehen. Genau. Es ist auf jeden Fall ein Film von Giorgio Lantimos aus dem Jahr 2023, lief aber jetzt, glaube ich, also er lief aber schon dieses Jahr erst an, oder? In Deutschland?
In Deutschland, ja. Aber ein Freund von Bjarne hat den 2023 schon auf dem Hamburger Filmfest gesehen. Oder Filmfest.
Ach ja.
Mhm.
Man kann ja mal kurz zusammenfassen, es geht um
Bella Baxter.
Bella. Es geht um Bella Baxter. Bella Baxter ist ein, Frankenstein-Girl, sage ich mal. Mhm. Sie wurde gemacht von Dr. Goodwin Baxter, also der ist quasi so auch so eine Art Frankenstein. Und der Clou ist halt, dieser Typ bastelt eben an Menschen rum und der hat eine sterbende oder bereits tote, aber frisch tote Frau gefunden, die schwanger war und hat dann das Hirn des noch lebendigen Babys in den Körper der toten Frau eingepflanzt. Und das ist Bella Baxter. Und dann geht es eben um das Leben dieser Bella Baxter, wie sie, erwachsen wird und...
Naja, also ich glaube, der
Clou... Jetzt kann man einsteigen.
Ich glaube, der Clou ist so ein bisschen, dass das Gehirn dieses neugeborenen Babys in den Körper der erwachsenen Frau gesetzt wird und die erwachsene Frau so, also so ein bisschen wie bei, eigentlich nicht so wie bei Benjamin Button, aber diese erwachsene Frau quasi irgendwie die geistige Kapazität eines Babys hat.
Ja.
Und
Also es ist quasi ein Baby im Körper einer Erwachsenen und auch was die Entwicklungsstufen angeht. Wobei die natürlich in dem Film trotzdem alle wesentlich schneller verlaufen.
Genau.
Ja, also es sind dann ja keine 5 Jahre, die 5 Jahre widerspiegeln.
Genau.
Es ist immer noch fiktiv und ich habe gehört, es wird ein Märchen genannt, weiß ich jetzt nicht, aber passt irgendwie schon. Aber da kann man ja schon mal ansetzen, weil das fand ich sehr gut an dem Film.
Ja.
So rein optisch, der ist einfach sehr schön anzusehen. Er ist sehr absurd, finde ich. Fandst du nicht? Oder das heißt hier schön anzusehen, aber ich fand so vom, also nicht schön, wie jetzt zum Beispiel bei Saltburn. Aber die Kulisse und die Kostüme und so, das fand ich schon cool.
Kulisse und Kostüme fand ich auch super. Aber ich habe zum Beispiel, also ich kann sowas wirklich gar nicht sehen. Also diese ersten, ich weiß gar nicht, die erste halbe Stunde, die der Film schwarz-weiß ist und wo der Film viel aus so dieser Fisheye-Perspektive gedreht wird. Fand ich richtig beklemmend, weil es da auch viel um dieses Labor von Dr. Godwin Baxter ging und ich kann sowas, Gehirne, Blut, Skalpelle, das kann ich alles nicht gut sehen.
Ja. Ich musste, glaube ich, auch an ein paar Stellen tatsächlich weggucken.
Mhm.
Genau, ich schon mit.
Ja, ich fand, es ging halt also so richtig schön auch los, als dieser Duncan Wedderburn kam und ja. Emma Baxter mit in die große weite Welt genommen hat, wo sie ja gar nicht hin sollte. Laut ja. Dr.
Genau, weil eigentlich sollte sie laut ihrem Vater dann sozusagen, also dem Frankenstein, der sie da kreiert hat, sollte sie gar nicht, sie sollte in diesem Haus bleiben und überhaupt kein eigenständiges Leben so führen. Und das ist halt auch so der Ding an dem Film, das wird halt als so feministischer
Meisterwerk.
Meisterwerk und Befreiungsschlag, genau. Ja. Und dass Bella Baxter dann eben anstatt in diesem Haus, wo ihr Creator irgendwie sie einsperrt, sagt sie, nein, ich gehe jetzt aber raus in die weite Welt und ich mache Entdeckungen und ich lerne und dies und das. Und ja, wie stehst du
dazu? Okay, super. Also, ich sehe, da sind wir auf der gleichen Seite.
Na, ich weiß es noch nicht, weil als ich aus dem Film raus bin, dachte ich, ich finde ihn gut. Also ich fand ihn einfach super absurd. Es war so, also der Film hat mich beeindruckt. Ich habe ihm, glaube ich, auch viele Sterne gegeben auf Letterboxd.
Ja.
Und dann habe ich so die ersten Kritiken gehört und die kann ich schon aber auch gut verstehen. Und ich muss, weil der Film wird eben auch viel kritisiert, dass er gar nicht feministisch sei und sich halt so, aber voll so darstellt. Und ich muss auch sagen, tatsächlich war auch beim Schauen der allererste Gedanke, den ich hatte, im Kino noch, ich find's weird, dass, weil es gibt auch viele Sexszenen, die bumsen mit einem Baby. Weil sie ist ja, ich meine, sie hat den Körper einer Frau, aber sie hat noch das Hirn von irgendwie, das war dann vielleicht auf dem Stand eines Vierjährigen.
Ja.
Und dann hat die Sex.
Das fand ich
beim Gucken schon befremdlich.
Das finde ich richtig interessant, dass du das sagst, weil ich habe das irgendwann komplett vergessen, weil ich auch fand, dass sie sich schon so gewählt auch ausgedrückt hat. Ich fand so Körper, ja. Also ihre Körpersprache war noch so wie so Fünfjährige, aber wie sie geredet hat, finde ich, war schon through the roof erwachsen. Also das fand ich schon irgendwie ziemlich krass.
Ja.
Aber ich fand auch, also ich hatte auch eine richtig, richtig gute Zeit in dem Film. Also ich war auch mies entertained, fand es auch witzig und ich fand auch Emma Stone hat es wirklich so heftig gemacht. Also diese kindlichen Bewegungen und dieses, also auch so Essen und alles. Erkundung des Körpers, aber ich fand auch nicht, dass es jetzt irgendwie, also ja, ich verstehe den feministischen Ansatz, aber ich fand jetzt nicht, dass es irgendwie ein feministisches Meisterwerk war.
Nee, ne?
So zum Beispiel auch die Szene, also irgendwann, oder es geht darum, dass dieser Duncan Wedderburn, der Bella Baxter, Emma Stone, mit in die große weite Welt nimmt, dass der so ein bisschen so ein Player ist und so ist so, ey, yo, ich zeig dir jetzt hier mal die große weite Welt, wir gehen auf Reisen, aber bitte verlieb dich nicht in mich, so, I have so many women crushing on me, ich brauche jetzt hier nicht noch eine. So, und dann passiert aber quasi so ein bisschen das Gegenteil und er verliebt sich halt richtig doll in Emma Baxter, kommt nicht damit klar, wie sie... Bella Baxter, kommt nicht damit klar, wie sie ihr Leben lebt und alles, also so frei und dass sie eben wirklich überhaupt nicht in ihn verliebt ist und verspielt das ganze Geld, mit dem sie eigentlich die Reise machen wollen. Dann landen sie in Paris, sind arm und müssen halt irgendwo Geld herbekommen. Und das ist der Moment, wo Bella Baxter, die halt die Sex super geil findet, sich so denkt, yo, okay, ich kann Sex haben und werde dafür bezahlt, das ist doch super. Und dann geht sie eben in die Prostitution. Da war ich auch... Also ich fand nicht, dass es komplett unkritisch dargestellt wurde, so Sexarbeit, aber irgendwann dann doch ein bisschen romantisierend.
Ja.
Und das fand ich zum Beispiel auch ein bisschen fast schon nicht undifferenziert, aber es war mir zu kurz gegriffen.
Ja. Ja, da gehe ich mit. Also ich finde dieses, dass sie sich dann da eben, sie ist halt auch so sehr, und das muss man aber auch dazu sagen, sie wird ja schon als so eine, dadurch, dass sie dieser Frankenstein-Cyborg ist, wird sie schon auch ein bisschen, also sie hat so eine ganz rationale Ebene. Sie wird ja schon sehr unemotional dargestellt.
Ja.
Und weiß ich nicht, ob ich das vielleicht auch ein bisschen problematisch finde.
Mhm. Ja, genau, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf. So, ja. Als ob das eine Schwäche wäre.
In einer Kritik habe ich, glaube ich, gehört, das ist halt auch so ein bisschen genau das, dieses, ihr tut halt nichts weh oder sie kann halt irgendwie nicht verletzt werden. Ja, es gibt schon ein paar Szenen, wo sie auch dann mal traurig ist und so, aber und dass das irgendwie da auch ein bisschen zu kurz greift, weil nun mal Menschen in der Realität Gefühle haben. Aber nichtsdestotrotz fand ich den Film, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich habe ihn dummerweise in Deutsch nur gesehen. Oh. Und das fand ich sehr erstaunlich, weil es ging. Es war, obwohl es, normalerweise ist ja Synchronisation immer schwierig, aber es war echt in Ordnung. Ich glaube, nur ein O-Ton wäre noch cooler gewesen.
Ja.
Doch viel geflucht.
Ich fand auch, es war hilarious. So, ich hatte eine gute Zeit. Und ja, ich habe auch nochmal mit einer Freundin drüber geredet, mit der ich den geguckt habe. Und die meinte auch so, ja, jetzt rückblickend sind dir auch so ein paar Sachen aufgefallen. Aber sie ist halt reingegangen, war so, oder ohne Erwartungen reingegangen, hat mies viel gelacht. Ja. Und so, dann sind wir raus und waren so, this was nice. Great.
Ja.
Ja.
Ist natürlich, weißt du, wie der Film im Verhältnis zu Barbie gesehen wird? Weil es ist natürlich schon, ich meine, es ist schon auch ein männlicher Regisseur, ne? Also es ist schon auch ein bisschen Klischee, dass das jetzt wieder mal als feministisches Meisterwerk verkauft wird, von einem Mann gemacht, ich glaube auch von einem Mann geschrieben. Während halt nicht. Andere Filme, da gab es doch auch bei den Oscars, ist das nicht da, oder war es bei den Oscars oder bei einer anderen Filmpreisverleihung, dass so der Skandal ist, dass Barbie ganz viele Oscar-Nominierungen hat, aber nur für jetzt so zum Beispiel Ryan Gosling.
Das war bei den Oscars, ja. Das war schon ein bisschen skandalös. Oh, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach genau, dass ich aber die Filme von Yorgos Lanthimos, dass ich die richtig, richtig gut finde. Also ich bin nach Poor Things rausgegangen und war so, ich muss unbedingt The Favourite gucken, weil den habe ich bisher noch nicht geguckt.
Auch nicht, und ich habe es die ganze Zeit vor.
Oh, es war also
The Lobster. So, hast du The Lobster gesehen?
Nee, The Lobster habe ich noch nicht. Doch, habe ich mal angefangen, aber da bin ich eingepennt. Vielleicht muss ich es nochmal versuchen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass er jetzt mit, oder ich weiß nicht genau, wie der Film heißen wird, aber Emma Stone und Joe Alwyn, der Ex-Freund von Taylor Swift, dass die jetzt auch, weil der spielt nämlich auch in The Favourite zusammen mit Emma Stone, und dass die jetzt auch wieder an einem neuen Film arbeiten. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf, weil it's fun.
Ich glaube, das sind halt so Filme, die ich glaube, ich muss sie im Kino sehen, weil ich habe auch The Favourite schon ewig auf meiner Liste, The Lobster auch und auch hier The Killing of a Sacred Deer, weil die sind halt schon sehr absurd, abstrus, aber auf eine gute Art, aber so eine Art von, die man irgendwie zu Hause greift es nicht so ganz. Aber ich habe es auch vor, die alle zu gucken. Schön. Okay. Da können wir gleich zum nächsten Film übergehen. Da habe ich nämlich auch zu sagen, ich werde jetzt einfach alle Filme mit diesem Schauspieler gucken. Überleitung.
Geil.
Paul Mescal. All of Us Strangers. So, reden wir jetzt über All of Us Strangers.
Genau.
All of Us Strangers ist auf jeden Fall einer der neuesten Filme, die wir hier heute besprechen.
Ja.
Von Andrew Hay. Und es ist eigentlich ein Drama. Es geht um einen mittelalten Mann, der wohnt in so einem Hochhaus, in einem neuen Hochhaus, wo sonst noch nicht so viele Menschen leben. Und dort lernt er dann einen anderen Bewohner kennen. Die beiden verlieben sich, so der Anschein. Und gleichzeitig hat aber er seine Eltern sind ganz früh gestorben, da war er 12. Und ich kann es eh nicht so gut beschreiben, worum es überhaupt geht.
Ich finde auch, es ist sehr schwierig zu beschreiben. Also es geht um Harry und Adam. Adam und Harry heißen sie. Genau, Adam ist Drehbuchautor in diesem Hochhaus in London und sitzt gerade an einer neuen Story, als Harry in sein Leben stolpert.
Macht er das mit seinen Eltern? Also wie gesagt, seine Eltern sind halt ganz früh gestorben und er befindet sich immer noch in dieser Aufarbeitung von diesem Schicksal, was er als Kind erlitten hat. Und er besucht dann immer den Wohnort, den ehemaligen Wohnort seiner Eltern und sieht dort seine Eltern. Aber zu dem Zeitpunkt, an dem er halt 12 war. Also der ganze Film spielt halt mit Realität und Halluzination und Illusion und so. Und dann geht er immer seine Eltern besuchen. Er als jetzt Mitte 40-Jähriger besucht dann seine Eltern, die da irgendwie Mitte 30 oder so sind und spricht mit denen und arbeitet auch Dinge auf, weil er ist unter anderem auch schwul und hat sich halt vor seinen Eltern dann nie outen können. Oder die wussten das dann halt nie, weil die sind ja gestorben, als er 12 war. Und darum geht es so in diesem ganzen Film. Genau. Also eigentlich um die Aufarbeitung von Trauma, würde ich zusammenfassen.
Ja, wobei, also ich finde, Aufarbeitung ist eigentlich, also gut, wir werden am Anfang dieser Dings hier eine Spoilerwarnung hinmachen, weil ich finde, aufgearbeitet ist da gar nichts.
Nee.
Ich habe das Gefühl, dass der einzige Moment, in dem wir quasi sein wirkliches Leben sehen, der ist, der Tag, bevor er morgens aufwacht und Harry wieder sieht, weil es fängt an, dass er vor seinem Computer sitzt und irgendwas schreiben möchte, ein Drehbuch, und ihm einfach nichts einfällt. So, er hat eine Schreibblockade. Dann liegt er auf seiner Couch, guckt Fernsehen, bis es wieder dunkel ist. Und dann klopft Harry an die Tür, ist irgendwie besoffen und fragt, ob er reinkommen kann für Sex. Und wenn nicht für Sex, dann halt einfach für irgendwas anderes. So, und Adam verneint es dann, geht schlafen. Und ich habe das Gefühl, am nächsten Tag beginnt dann diese ganze...
Ja.
Ich weiß nicht, ob man es Halluzination nennt oder halt...
Man wird halt, also als Zuschauerin wird man auch auf jeden Fall so ein bisschen im Dunkeln, na, wobei eigentlich wird man nicht wirklich im Dunkeln gelassen, was da jetzt Realität war und was nicht, ne?
Ja, finde ich auch, aber...
Eigentlich wird sie am Ende ziemlich aufgelöst.
Ja, genau, aber ich habe den mit 2 Freundinnen und Bjarne geguckt und Bjarne hat irgendwann, als Adam bei seinen Eltern war der so... Die Eltern, also wie kann das sein, als ob die Eltern so jung sind? Die sind doch jetzt viel zu alt, viel zu jung. Der ist doch älter als die. Und ich war so, ja, das ist so ein bisschen der Punkt. So. Und ich fand das richtig interessant.
Die sind tot, Bjarne.
Genau, weil das wohl irgendwie nicht so richtig aufgefallen ist. Und auch in der Nachbesprechung vom Film war meiner einen Freundin schon richtig, richtig früh klar, dass Harry nicht echt ist.
Ja, ich habe mir das auch schon gedacht.
Genau, mir ist das erst aufgefallen in der Disco-Szene, wo sie da zusammen in der Disco sind. Im Club, sorry.
Ja. Ja, ich hatte auch von vornherein so ein schlechtes Gefühl, oder zumindest spätestens ab Mitte des Films oder so. Aber ich wollte glaube ich, verdrängen.
Ja. Weil ich fand nämlich auch, dass dieser Film so, und ich finde, es hat Andrew Scott auch richtig, richtig gut rübergebracht, so dieses Gefühl von Einsamkeit. Und ich finde, von Anfang an wollte man ihn einfach nur in den Arm nehmen. Und du, ich finde deine Letterboxd-Review, die geht ungefähr so irgendwie, you know, it's that Paul Maskell's in a movie when the whole cinema is crying. Und die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Und ich weiß nicht, aber ich fand, das war von Anfang an so herzzerreißend und er war so einsam und er wirkte irgendwie immer noch wie so ein kleiner Junge, also dieser Drehbuchautor.
Ja.
Und ich finde auch, dass, also ich habe auch von vielen Leuten gehört, die den Film jetzt gar nicht so heftig fanden. Und ich finde, das ist so ein Film, ähnlich bisschen auch wie bei Anatomie eines Falls, über den wir auch gleich sprechen. Man muss so viel mitdenken und ich habe das Gefühl, jede Person, die diesen Film guckt, interpretiert den auch nochmal so für sich selbst. Und ich finde auch zum Beispiel, wenn man mal Therapie gemacht hat, dann ist der Film so richtig so, oh, ja, aha, ja, okay, ich sehe es. So zum Beispiel auch diese Szene, als Adam sich vor seinem Vater quasi outet und sie sich dann umarmen und dann nochmal dahingeschnitten wird, wie Adam quasi als Kind von seinem Vater umarmt wird. So dieser Versuch, dieses innere Kind zu heilen. Und ich finde, es spielt auch richtig viel mit so auch weit verbreiteten so Traumata und genau, Healing, inneres Kind und so, weiß ich nicht, Verlustängste, Queer Outing of course, also so Homophobia in the Family. Also ich fand es richtig, richtig heftig.
Ja, und ich glaube halt, das hat der Film und auch Anatomie eines Falls, glaube ich, gemeinsam, dass sie sich so ein bisschen, nicht komplett, aber so ein bisschen so der klassischen Struktur eines Filmaufbaus entziehen. Ja. Also es gibt halt nicht so eine Handlung, die irgendwie steigt und dann kommt irgendwann Klimax und dann wird es wieder antiklimatisch oder wie auch immer. Und dann hast du am Ende irgendwie so das Resultat, sondern es geht halt mehr um so ein Thema und gar nicht konkret um jetzt irgendwie eine stringent verlaufende Handlung. Und das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen irritiert an dem Film, weil ich dachte auch so danach, also ich hatte auch, der hat jetzt in mir nicht so gedacht, dass ich so dachte, boah, krass, irgendwie, was eine krasse Handlung oder was irgendwie, sondern der hat einfach so ein Gefühl hinterlassen. Und das, finde ich, macht der Film halt.
Ja, ja.
Dass er einen so, und auch nach dem Kino, weil, also erstmal haben alle geheult und auch nach dem Film sind alle erstmal sitzen geblieben. Alle waren so, ich kann jetzt nicht aufstehen. Es hat einfach wehgetan.
Ja, ich fand auch das, und auch so am nächsten Tag fand ich noch so, und auch 2-3 Tage oder so, finde ich, hat man noch so darüber nachgedacht. Und wirklich, Alter, dieser Drehbuch, der hat mir wirklich, er tat mir so leid, aber so, Harry tat mir auch so leid, weil, das können wir ja vielleicht an dieser Stelle mal sagen, Harry klingelt bei Adam an der Tür, so in der Hoffnung, dass er nicht alleine ist jetzt oder dass er halt mit irgendjemandem sein kann.
Und das wird auch sehr klar. ehrlich gesagt.
Genau.
Von vornherein. Genau. Ne? Also es hätte auch Adam gemerkt, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, er hat es auch gemerkt. Aber dann dachte ich mir auch so, ja, also ich weiß nicht, wenn jetzt ein besoffener Nachbar bei mir an der Tür stehen würde und also wirklich hackedicht und sagen würde, so, kann ich reinkommen für Sex, wäre ich, glaube ich, auch so, mein Freund, nein.
Und darum geht's ja aber auch, würde ich sagen, oder? Dieses, also zum einen Einsamkeit, aber eben auch auf andere schauen, aber auch auf sich schauen, weil ich meine, Adam hat halt seine eigenen Probleme. Ja. Also so dieses, dass jeder so in seiner eigenen Problemwelt lebt und man dann, also ich glaube, es ist schon auch ein Appell, mehr auf das Miteinander zu achten.
Ja, auf jeden Fall. Weil Harry, das würde mich auch interessieren, wie du das eingeordnet hast, weil zum Ende des Films geht ja Adam dann in die Wohnung von Harry und man merkt, also so, es riecht ja sofort, also man sieht, dass der Geruch unangenehm sein muss. Und es ist irgendwie ja klar, dass Harry tot ist. Und also hast du das Outfit auch so erkannt, dass er sich quasi schon in der Nacht das Leben genommen hat, in der er das erste Mal bei Harry, bei Adam geklingelt hat?
Ja, und ich habe nämlich auch gedacht, er hat sich das Leben genommen. Okay. Aber Fabi hat zum Beispiel gesagt, ist mir gar nicht aufgefallen, dass er nicht unbedingt sich das Leben genommen hat, sondern der hatte wohl so Flecken an seinem Pulli, die ich gar nicht gesehen habe, sondern dass der halt so besoffen war und an seiner Kotze erstickt ist. Also das wird auch nicht ganz klar, ob er wirklich, eine Selbsttötung oder ein Unfall war. Aber so oder so tragisch.
Ja.
Aber ja, genau, also diese ganze Zeit, die Adam sich immer, im Film sieht man halt dann, wie sie sich verlieben und man denkt auch so, ah, oh, wie schön, jetzt sind sie beide nicht mehr so einsam und jetzt haben sie einander und am Ende wird halt klar, dass das alles irgendwie Illusion war.
Weil die Freundin von mir, mit der ich auch, also eine Freundin, mit der ich drin war, die meinte auch so, nee, sie hat direkt gemerkt so, dass Harry war einfach zu gut, um wahr zu sein, weil der zum Beispiel auch irgendwie ja nie selber so von sich geredet hat oder irgendwie von Problemen, die er hat. Und so, jeder Mensch hat ja Probleme, also ja.
Aber ja, ich habe, deswegen meinte ich, bin ich eingestiegen mit Paul Mescal, ich habe einen neuen Lieblingsschauspieler. Ich habe, also Timothy Chalamet, ihr wisst ja alle, ich habe einen großen Crush auf Timothy Chalamet gehabt. Es wurde jetzt abgelöst
von gehabt.
Paul Mescal. Das ist mein neuer Crush. Jetzt denke ich mir so, wie konnte
Hast du schon Aftersun geguckt?
Ja. Und der ist auch so, also alle Filme, in denen der mitspielt, finde ich, sind so, die hinterlassen halt so ein Feeling. Ich habe auch Normal People. Ich meine, der spielt auch immer die gleichen Rollen, aber er spielt sie auch einfach immer gut.
Ja. Ach ja. Aber vielleicht, um die Mut noch ein bisschen zu brighten. Ich finde, also über den reden wir jetzt als nächstes, aber ich finde, All of Us Strangers und Anatomie eines Falls haben mich ein bisschen an diese Bücher erinnert, in denen man als Kind so ein bisschen selber entscheiden konnte, wohin die Story geht, weil man so viel mitdenken musste.
Ja.
Habe ich kurz so das so vor meinem inneren Auge gesehen, dieses Buch. Und wenn man dann die falsche Entscheidung trifft, ist so, ja, du bist jetzt tot, die Story ist zu Ende.
Ja, okay, stimmt.
Blöd.
Trifft's eigentlich gut.
Ja.
Ja, Anatomie eines Falls.
Genau. Von Justine Triet.
Ein Justizdrama.
Wüsste ich auch nicht so richtig genau, wie man die Handlung beschreibt. Also Sandra Hüller spielt in diesem, so ein bisschen Gerichtsdrama eine Schriftstellerin, die unter Verdacht gerät, ihren Ehemann ermordet zu haben. Und ich glaube, damit ist auch irgendwie schon die große Handlung so ein bisschen erzählt. Genau, also Anatomie eines Falls hat die Goldene Palme in Cannes bekommen. Da immer ein sehr vielversprechendes Zeichen, finde ich. Und genau, Sandra Hüller ist aber nicht einfach nur eine Schriftstellerin in diesem Film, sondern sie ist mit ihrem Ehemann, der aus der französischen Schweiz kommt, aus London zurück in sein Heimatdorf gezogen, irgendwo in den Bergen in der Schweiz. Die beiden haben einen Sohn, der erblindet ist. Oder fast, genau, der sehbehindert ist. Und am Anfang denkt man so, oh mein Gott, sie hat ihren Ehemann ermordet. Das kann ja gar nicht sein, das ist ja ihr Ehemann. Und während des Films bekommt man aber mehr und mehr Einsicht in die Beziehung, die beiden geführt haben. Und wie die beiden zum Beispiel auch so zu ihre Beziehung zu ihrem Sohn haben gegenseitig. Und muss wieder mitdenken und weiß gar nicht so richtig, so hat sie ihn jetzt ermordet oder nicht. Was ich nur noch sagen wollte, war, dass dieser Film quasi auch in drei Sprachen spielt. Mhm. Sandra Hüller spielt auch in diesem, die aus Deutschland kommt, spielt auch in diesem Film die eine Schriftstellerin, die eben aus Deutschland ist. Der Film ist hauptsächlich auf Englisch, zwischendurch aber eben auch immer wieder auf Französisch. Und dieser Switch zwischen den drei Sprachen, finde ich auch irgendwie sehr, sehr treffend für diese Verwirrung, ja, für diese Interpretation. Das ist schade,
weil auf den habe ich nicht in Originalton gesehen. Irgendwie ist es momentan,
oh nein, wirklich?
Ja, es ist super schwierig. Die spielen irgendwie die Filme nur noch irgendwie gefühlt an einem Termin im Originalton.
Oh, schade.
Aber ich fand ihn trotzdem sehr, sehr gut. Aber das hätte mich nämlich eigentlich auch interessiert, wie sich dieser Sprachwechsel, safe wirkt sich das ja auch noch auf den Film aus, wie man den wahrnimmt. Aber ja, mich würde jetzt als erstes, wir können ja mal einfragen mit der Frage, glaubst du, sie war es oder sie war es nicht?
Ah, das wollte ich dich auch fragen. Das habe ich immer auch aufgeschrieben. Ich kann's dir nicht so richtig sagen. Weil ich fand sie ziemlich unsympathisch. So, ich könnte mir vorstellen, dass sie es getan hat. Ich finde ihre Ausrede von wegen, ich habe gepennt, ich habe nichts mitbekommen, bei der Lautstärke der Musik eigentlich ziemlich schwach. Aber gleichzeitig kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, dass sie wirklich ihren Ehemann ermordet hat, angesichts der Tatsache, dass sie ja ihren Sohn auch sehr liebt und dann mit diesem Sohn alleine da in der Schweiz wäre.
Ja, ich glaube, sie war es nicht, aber ich glaube, es war ja auch egal.
Ja.
Also, dass er gestorben ist.
Ja, das glaube ich auch.
Ich glaube, also, das ist so, habe ich so mitgenommen. Ich kann mich nicht, leider nicht mehr so 100%, ich weiß auf jeden Fall, dass Fabi und ich nach dem Film super viel über den Film geredet haben und ich ganz viele schlaue Sachen zu sagen hatte.
Ja, ja.
Aber ich kann mich nicht mehr so super gut erinnern. Ich fand auf jeden Fall, der war ja relativ lang auch. Finde ich, hat man aber gar nicht gemerkt. Also es war einer der wenigen Filme, die so lang sind, wo ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, boah, jetzt zieht sich's aber. Und ich fand, er hat halt super wieder halt so ein Thema behandelt, nämlich Wahrheit und auch, wie weit man Wahrheit überhaupt bestimmen kann.
Ja.
Weil ja natürlich jeder Mensch irgendwo seine eigene Wahrheit hat, nicht im Sinne von, es gibt keine Wahrheit und keine Fakten und sowas, sondern wie man etwas wahrnimmt und wie man sich auch an etwas erinnert. Das war ja dann auch bei dem Jungen sehr spannend. Und es ist halt auch bei traumatischen Ereignissen so, dass du das, also es ist normal, dass sich die Erinnerung da verschiebt. Oder auch wenn man sich zum Beispiel an Sachen aus der Kindheit erinnert, ich finde es auch super schwer, oft einzuschätzen, was davon ist jetzt etwas, an das ich mich wirklich erinnere, an was denke ich mich nur zu erinnern, weil mir das so oft erzählt wurde und so. Und das hat der Film, finde ich, super spannend irgendwie dargestellt.
Das fand ich auch. Und was ich auch richtig spannend fand, war, sie ist ja Autorin und schreibt ja, glaube ich, in ihren Büchern, da kann ich mich jetzt auch nicht mehr ganz dran erinnern, aber es gab auf jeden Fall Parallelen
in der Handlung. Sie hatte in ihren Büchern auf jeden Fall,
Genau, es gab Parallelen zu diesem Ereignis, zu diesem Tod ihres Mannes. Und das fand ich auch sehr interessant, was quasi das lyrische Ich ist, wo es endet, wo es beginnt. Und ich weiß auch nicht, aber so, ich habe mir zum Beispiel gedacht, wenn es umgekehrt gewesen wäre, dass quasi sie gestorben wäre und er vor Gericht stünde, dann wäre es wahrscheinlich auch alles irgendwie nochmal ganz anders gewesen. Vielleicht auch so von so meiner persönlichen Solidarisierung, so. Vielleicht hätte ich dann, wäre ich dann viel eher so davon ausgegangen, dass er es bestimmt war, einfach aufgrund von Femiziden.
Ja.
Und das fand ich irgendwie auch richtig, richtig spannend. So, weil man ja dann, also genau, auch wieder selber so gefordert ist, sich eine Meinung zu bilden, irgendwie über Moral und Werte nachzudenken. Ja. Und, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ich fand, dass Sandra Hüller, also, wie auch in Zone of Interest, mit dem wir gleich sprechen, dass sie einfach so eine krass gewöhnliche Frau gespielt hat, was, finde ich, nochmal so durch diese Kamera so richtig verstärkt wurde, dass da wirklich gar kein Glamour oder sowas war, sondern wirklich einfach a mom with a scarf, die halt auch einfach busy gestresst ist.
Ja, ich fand noch so, ich meine, es ist ja im Endeffekt ein Gerichtsdrama irgendwie.
Ja.
Das fand ich auch ganz spannend, weil es nochmal so diese Logik von Rechtsprechung auch hervorgehoben hat, dass man halt irgendwelche Regeln schaffen muss, weil solange du nicht dabei gewesen bist, wirst du nie 100% sicher wissen können, ob jetzt etwas so oder so passiert ist. Das fand ich irgendwie, also ich fand ihn einen sehr guten Film.
Und das,
ich glaube, ich habe ihm 5 Sterne gegeben.
Ja, und das war zum Beispiel auch so ein Ding, weil ich finde, also ich fand es wichtig, dass sich mal ihn in OMO geguckt hat, aber gleichzeitig finde ich, ist es halt auch ein Manko, wenn man einen Film in OV schauen muss, um halt so bestimmte Hintergrundaspekte irgendwie nochmal da zu checken, weil in der Gerichtsszene, ich weiß nicht, wie das in der deutschen Übersetzung dann gehandhabt wurde, aber dieser Prozess ist auf Französisch, was ja ihre dritte Fremdsprache ist. Und während des gesamten Films zieht sich durch, dass sie nicht so gut Französisch spricht was auch ihr Ehemann kritisiert. Der sagt dann irgendwie so, ja, wir leben hier, ich glaube, er sagt sogar, wir leben in Frankreich oder irgendwie so. Aber du sprichst die ganze Zeit Englisch mit mir. So, wo ich mir so denke, ja, also, ne, das ist ja euer gemeinsamer Nenner. So diese, die gemeinsame Sprache ist dann halt irgendwie Englisch. Und sie muss diesen Gerichtsprozess auf Französisch machen, weitestgehend. Und switcht dann halt aber irgendwann zu Deutsch. Weil wenn ich mir vorstellen müsste, dass ich schon einen Prozess in Englisch machen müsste, so. Also, ich fand es auch irgendwie fast ein bisschen unfair, dass sie das dann alles in ihrer zweiten und dritten Fremdsprache machen musste und sich nicht so äußern konnte, wie sie es vielleicht halt in ihrer Muttersprache tun würde und dann eben vielleicht auch viel genauer wäre und sich auch ein bisschen besser verteidigen könnte.
Das haben sie in der Übersetzung auf jeden Fall mit aufgenommen. Es gibt dann diese eine Szene, wo sie dann irgendwie so, das ist ein bisschen unlogisch, weil sie von Deutsch zu Deutsch switcht, aber es wird klar, okay, im Original sagt sie jetzt, ich mache das jetzt auf Muttersprache und dann gibt es ja auch eine Dolmetscherin oder irgendwie sowas.
Okay, ja, genau.
Ja.
Und eine Szene, also wir sind ja hier beide jetzt nicht so die krassen Hundeliebhaber, aber wusstest du, der Hund, weil der Sohn hat nämlich so einen Assistenzhund und der Hund gehört Sandra Hüller. Das ist wirklich ihr Hund. Und dann gibt es in dem Film eine Szene, also es wird dann, ja, die fand ich auch richtig heftig, weil ich versuch's zusammenzukriegen. Der Sohn, der sitzt auch die ganze Zeit mit im Gerichtssaal und hört quasi diese ganzen Anschuldigungen gegen seine Mutter und Vater und so. Und am Ende wird vermutet, dass der Mann depressiv war und versucht hat, sich mit einer Überdosis Ibuprofen oder Aspirin das Leben zu nehmen. Und der Hund ist halt einfach irgendwie so die ganze Zeit dabei. Und der Junge versucht dann, um die Wahrheit herauszubekommen, seinen Hund mit dieser Überdosis Aspirin zu vergiften, um zu sehen, ob das wirklich sein kann, was die Mutter da gesagt hat.
Ja, und der Hund hatte vor allem schon, der Hund hatte irgendwie schon mal Schmerztabletten genommen, aus Versehen. Ach, also als der Vater wohl scheinbar diesen Selbstmordversuch gestartet hat, hat der das dann irgendwie weggeworfen? Oder irgendwie auf jeden Fall ist der Hund an diese Tabletten gekommen. Ja,
der Mann hat gekotzt.
Genau, und der Hund hat die Kotze gegessen.
Genau, und dann war er ganz apathisch.
Ja.
Und das wollte der Sohn nochmal nachspielen.
Genau, und nochmal nachtesten irgendwie, ja.
Genau, und dann ist der Hund fast draufgegangen. Und es war ganz, ganz schrecklich.
Ja, und das war krass. Weil ich frage mich, wie sie das gemacht haben, weil, also das sah nicht nach einer Attrappe aus, wie dieser Hund da am Verrecken war.
Das war ja auch krass.
Das war irgendwie wild.
Da habe ich auch gedacht, weil der Sohn kriegt dann während des Prozesses auch eine Sozialarbeiterin an die Seite gestellt, damit die Mutter ihn quasi nicht beeinflusst in seiner Wahrnehmung, weil der Sohn auch aussagen muss. Und die fand ich auch richtig, richtig gut. Da war ich so, oh, gut, dass du da bist. Genau.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen,
also alles drei Filme oder auch der vierte, den wir jetzt besprechen werden. Ich finde, es sind alles vier so Filme, wo du aus dem Kino rausgehst und entweder erstmal nochmal sitzen bleiben musst. Ich glaube, bei Anatomie eines Falls saßen wir auch erstmal eine Weile da einfach nur rum. Oder danach irgendwie noch tagelang drüber nachdenken.
Ja, weil der nächste Film, da war ich auch, Zone of Interest. Da habe ich auch letztes Jahr, über Rudolf Höss habe ich letztes Jahr eine Hausarbeit geschrieben. Mhm. Rudolf Höss war der Lagerkommandant vom Konzentrationslager Auschwitz und Auschwitz-Birkenau.
Vernichtungslager.
Vom Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, richtig. Und der Film behandelt das Leben von seiner Frau und ihm, die direkt neben dem Lager wohnen.
Und das muss man dazu sagen, ich weiß nicht, ob du Deutsches Haus, heißt es so, die Serie?
Ja, habe ich geguckt.
Genau, da geht es ja auch teilweise um die Höss und auch um dieses Haus neben Auschwitz. Das war wirklich so. Also die SS-Leute, die haben neben den ich weiß nicht, ob bei allen, aber auf jeden Fall bei Auschwitz quasi so ein kleines SS-Dorf neben Auschwitz. Haben die da schön gewohnt. So wie wenn der Papa, der hat halt einen Job und der muss jetzt mal nach Berlin und jetzt zieht die ganze Familie nach Berlin, weil der Papa ist dahin versetzt worden.
Josefina hat eine Letterboxd-Review geschrieben. Die war so, her garden was so beautiful, it was disgusting. Weil Das war auch so wild. Die Kamera stand ja, es gab ja eigentlich nie, also es gab auch nie so richtig dieses typische Film irgendwie Close-up, Dialogszene, sondern die Kamera stand gefühlt einfach immer irgendwo rum und hat diesen Alltag, dieser absolut disgusting Familie Höss porträtiert. So, und dieses, weiß ich nicht, rumräumen, aufräumen, Essen machen, Kinder spielen, Garten pflegen. Und es wurde nie das Geschehen in Auschwitz gezeigt, man hat es nur gehört. Und das fand ich richtig, richtig, richtig gut.
Ja. Da muss ich aber auch, falls ihr den Film noch schauen wollt, vorab nicht nur ein Tipp, sondern eine Anweisung: kein Popcorn.
Ja.
Ich habe mir in diesem Film, ich wusste ja, dass der Film super viel von Ton lebt und erstmal wusste ich auch, worum es geht. Also, ne, du kannst, ist ja immer so ein bisschen die Frage. Bei manchen Filmen finde ich Popcorn irgendwie auch einfach
Ja,
unangebracht, aber da
ja.
halt vor allem auch, weil der halt einfach super viel von
Ja.
Stille lebt oder halt Geräuschen. Wir kamen ins Kino, die Leute haben angefangen zu essen und man hat auch genau gemerkt, also spätestens nach 10 Minuten hat niemand mehr sein
Ja.
Popcorn gegessen. Die haben es alle wieder mit nach Hause genommen, weil sie auch gemerkt haben, irgendwie unpassend. Weil der Film lebt halt super viel von Geräuschen. Also das ist halt diese Familie, die wohnt direkt neben Auschwitz. Der Garten ist so abgeschirmt mit so einer großen grauen Mauer, mit Stacheldraht obendran noch. Aber du siehst halt nicht, was in Auschwitz passiert. Es wird sehr klar, was passiert. Die reden auch immer mal so. Die Mutter sagt dann zum Beispiel mal so, ja, die Juden, die sind da drüben, die sind hinter der Mauer. Aber ansonsten, du siehst ab und zu mal so ein bisschen aus dem Krematorium, aus dem Schornstein Rauch aufsteigen, gerade auch nachts. Und man hört halt, also diese Geräuschkulisse ist schon die ganze Zeit omnipräsent.
Ja.
Ich hab auch sehr darauf geachtet, man hört Schüsse, man
Ja.
hört schon auch Schreie, sowohl von Wärtern als auch von Häftlingen.
Man hört auch
Aber so ein,
Peitschenhiebe.
genau, man hört Peitschen, aber man hört es wie so eine, ich finde, es ist so gemacht wie so Vogelgezwitscher im Hintergrund.
Ja.
Also nicht von der Art des Inhalts, sondern der Lautstärke und halt einfach so auch so der Omnipräsenz und
Ja.
wie die Familie Höst das so
Genau.
ausblendet.
Genau.
Und das war schon, Fabi hat danach gesagt, dann dachte ich so, da habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr studiere, weil mir das erstmal gar nicht gekommen ist, aber Fabi hat es direkt mit diesem Adorno-Zitat verglichen, ein Gedicht nach Auschwitz schreiben ist barbarisch, weil der Film ja genau das eigentlich macht. Also er zeigt, es gibt ja Diskussionen darüber, wie, also erstmal, ob du so ein Grauen überhaupt zeigen kannst. Also es ist nicht darstellbar
Ja.
und ob du es auch tun solltest. Andere legen dieses Zitat auch so aus, dass man generell nach Auschwitz keine Kunst mehr machen sollte, glaube ich. Aber wenn man es auf dieser ersten Ebene betrachtet, dann ist der Film halt, macht er genau das. Er zeigt Auschwitz, ohne Auschwitz zu zeigen. Wobei ich auch gehört habe, dass Menschen, die, ich meine, wir sind sehr drin im Thema. Ich weiß nicht, ob, du musst dich schon gut vorbereiten. Also du musst irgendwie mit dem Thema, ja, bekannt sein. Ich glaube, das jetzt als Aufklärungsfilm funktioniert nicht
Nee, das glaube ich auch nicht.
unbedingt.
Ich finde, er funktioniert vielleicht als Aufklärungsfilm über diese.
Ich finde, er funktioniert als Aufklärungsfilm über die Erinnerungskultur.
Ja, und auch um so ein bisschen als Aufklärungsfilm darüber. Ach, wer war denn? Also ich finde, so ein bisschen verdeutlicht er dieses, also dieses ja auch falsche Narrativ von so sogenannten Schreibtischtätern. Und dieses Banalität des Bösen, was ja Hannah Arendt geprägt hat. Und ich finde, er nimmt so ein bisschen dieses Narrativ, was ja Rudolf Höss auch in seinem Tagebuch geschrieben hat, dass er einfach nur Befehle befolgt hat und dass es so harte Arbeit war und dass er das wirklich alles machen musste und dass ihm das alles nicht so klar war, so. Also damit bricht dieser Film, finde ich, komplett so, weil, und also dafür muss man ja nicht unbedingt nur diesen Film, oder man sollte das wissen, bevor man diesen Film guckt, dass das halt einfach komplette Scheiße ist, was der da daherlabert. Aber so, dass sich niemand davon, schon gar nicht Rudolf Höss irgendwie davon oder sagen könnte, dass er nicht gewusst hat, was passiert ist.
Ja. Und ich finde aber auch, dass fand ich auch schwierig zu beschreiben. Ich habe versucht, es Fabi zu erklären. Im Film selbst sieht man ja auch immer mal, dass Rudolf Hess am Ende zum Beispiel hatte dann irgendwelche Magenprobleme oder er ist auf jeden Fall gestresst und man könnte jetzt so denken, okay, ihm ist irgendwie bewusst, was er da, also ihm ist bewusst, was er da tut, aber er hat Gewissensbisse. Aber ich finde, in dem Film wird super klar, dass die so, deswegen dieses er führt Befehle aus, ja, weil das wirklich einfach als, also die haben gefühlt so, hat er überhaupt kein menschliches, ich kann es nicht so gut beschreiben, aber also, dass dann auch noch diese er ist so gestresst von der Arbeitperspektive da reingebracht wird, aber nicht im Sinne von, ja, weil er da gerade Millionen von Menschen ermordet, sondern weil es ist einfach so ein harter Job. Also wie hoch, also genau, das eben, und auch für die Familie, das war dann toll, dass die da eben dieses Haus und der Papa, der wird halt dahin versetzt und dann können wir da in diesem tollen Haus wohnen. Ich kann es nicht so gut beschreiben, und aber dass das ja alles auch Teil von Hitlers Propaganda war. Ich meine, die Frau sagt es ja auch ganz konkret so, so will Hitler das, dass wir hier Lebensraum im Osten erobern. Und ich fand's, es war einfach nur pervers.
Die Hausarbeit ging um sein Tagebuch und die Auseinandersetzung von westdeutschen Historikern in den 60er Jahren damit. Selber. Naja. So, und auf jeden Fall schreibt er auch in diesem Tagebuch ganz viel, dass er ganz einsam ist und dass er der Einzige ist, der hier so hart arbeitet. Und dass, genau, dass ihn das mega stresst. Ja. Und das wird ja dann auch aufgegriffen mit diesem, an seinem Geburtstag sitzen da zwei weitere Nazis von der IG Farben, würde ich sagen, die ihm irgendwie so eine, also sowas verkaufen wollen, was diese ganze Massenvernichtung, ich will es gar nicht sagen, aber quasi so für ihn erleichtern, weil es ein System gibt.
Also sie wollen ihm ein Vergasungssystem verkaufen, kurz gesagt. Und da wird halt auch so dann darüber gesprochen, dass die Ladung, also genau, die Menschen, die in den Gaskammern dann ermordet werden, nennen sie dann die Ladung.
Ja. Und das mit den Magen, weil mit den Magenproblemen, das fand ich richtig interessant. Also ich habe es eher so wahrgenommen, dass er also gar keine Gewissensbisse hatte, weil er ja auch immer eben, so ist, das muss ja so gemacht werden und dass er auch richtig indoktriniert hat, internalisiert hat. Aber dass es eher so, dass er gestresst ist, weil er halt auch gerne wieder zurück möchte. So, er fand es ja auch nicht so gut, dass er wird dann nach Sachsenhausen übergestellt und die Familie bleibt dann in Auschwitz. Und das hatte ich das Gefühl, dass ihn das gestresst hat, so dass er quasi die ganze Zeit versucht hat, dann wieder zurückzukommen zum größten Vernichtungslager. Und das mit den Magenproblemen, das fand ich auch eine richtig interessante Szene, weil ich habe die ganze Zeit dann nach dem Erbrochenen gesucht und war so, da ist ja gar nichts.
Ja.
Und er übergibt sich dann oder wirkt. Dann guckt er den Flur hinunter in die Kamera und dann gibt's einen Schnitt zu Auschwitz heute und zwar dem
der Gedenkstätte,
genau, was ja also so informativ aufgebaut ist, während Auschwitz-Birkenau ja einfach nur eine große weite Fläche ist, wo man halt sieht, was man nicht sieht. Und natürlich muss ein Museum und eine Gedenkstätte sauber gemacht werden. Das heißt, man sieht dann Putzkräfte, wie sie heute quasi wie heißt denn das? Nicht die Fenster, die Glasscheiben wischen oder den halt da langsaugen und so. Und es ist irgendwie richtig surreal.
Ja.
Angesichts dessen, was wir gerade alles gesehen / nicht gesehen haben, eher gehört haben.
Ja, aber das meine ich, also du hast es gut zusammengefasst mit dem Stress, dass er da auch wieder hin zurück will und so, dass halt er auch so gestresst dargestellt wird, aber überhaupt nicht reflektiert in dem Sinne darauf, was er da gerade tut, sondern und das finde ich fast halt auch gut, ich finde nämlich auch, dass der Film sehr gut zeigt, dieses wusste ich nicht, das habe ich nicht, das haben wir nicht gewusst, Narrativ, der widerlegt es halt, finde ich, komplett. Und ich finde, er widerlegt es auf der einen Seite dadurch, dass ja die ganz genau wissen, was da passiert. Also zum Beispiel am Anfang, die Frau von Rudolf Hörst kriegt dann einen Pelzmantel, der wahrscheinlich einem Häftling abgenommen, also nicht wahrscheinlich, sondern der einem Häftling abgenommen wurde. Oder dann einmal gehen sie in einem Fluss baden und da kommen dann so Überreste aus dem Krematorium, halt Zähne und sowas, was nicht verbrannt werden kann, langgespült. Oder sie sagt ja literally auch, ja, die Juden, die sind da drüben. Also sie wissen das ganz genau, aber gleichzeitig wird es so den ganzen Film über komplett wegignoriert. Und wie gesagt, er ist dann gestresst und so, aber nicht, weil er gerade Menschen ermordet, sondern weil er halt Stress auf der Arbeit, würde man sagen, hat.
Genau.
Und dann auch, als die Mutter kommt, also, wie heißt Hedwig? Hedwig, ne?
Mhm.
Hedwig Höss wird dann von ihrer Mutter besucht und die weiß ganz genau, was da passiert, weil auch sie sagt, ja, sie hatte ja eine jüdische Putzfrau und die kommt jetzt nicht mehr, sie hat bei einer jüdischen Familie geputzt und jetzt ist aber die jüdische Familie, die sind halt weg, deportiert, das ist der Mutter auch ganz klar und sie kann da jetzt nicht mehr putzen und darüber regt sie sich dann irgendwie auf und später sieht sie dann aber halt in der Nacht, wie das Krematorium in Betrieb ist und verlässt dann die Familie wieder, also geht wieder zurück nach Deutschland und hinterlässt ihrer Tochter einen Zettel. Und man erfährt nicht, was auf dem Zettel draufsteht. Man sieht nur, wie Hedwig Höst ihn dann direkt verbrennt. Und ich vermute mal, dass da dann halt irgendwie irgendwas drauf stand. Also ihrer Mutter, also der Oma, wahrscheinlich findet die das dann doch zu schrecklich, aber gleichzeitig weiß sie es auch und lässt es auch trotzdem weiterhin so geschehen, aber sie will sich halt nicht mehr mit anschauen, aus dem Augen, aus dem Sinn, so nach dem Motto, fährt sie wieder lieber zurück nach Deutschland und ihre Tochter verbrennt halt diesen Zettel sofort. Das fand ich auch so richtig, es war so ein richtiges Zeichen für, ja, die wissen ganz genau, was da passiert, aber sorgen halt jetzt schon dafür, Beweise zu vernichten quasi, weil man muss ja im Nachhinein sagen können, wir haben es ja alle nicht gewusst. Das hat mich
Und
so
vor
sauer
allem,
gemacht auch die
ja,
ganze
und vor allem
Zeit.
finde ich dann noch so krass, weil sie hat ja dann offensichtlich so eine Aggression in sich darüber, was die Mutter geschrieben hat. Und also, das finde ich nämlich auch richtig gut gemacht in dem Film, wie viel Essen und wie viel schönes Essen auch irgendwie da so kredenzt wird in diesem Anwesen von denen. Und dann steht dann Frühstücksteller schon vorbereitet für die Mutter, weil die Mutter eigentlich mit der Tochter frühstücken sollte und nicht früher abreisen sollte. Und dann sagt sie zu ihrem Hausmädchen, und das, da, also das würde mich auch mal interessieren, wie du das gesehen hast. Egal. Erstmal sagt sie dann zu ihrem Hausmädchen, dass sie bitte den Teller nicht bitte. Sie sagt, dass sie den Teller abräumen soll und warum das noch nicht geschehen ist und ist richtig
Ja, sie sagt
aggro.
auch irgendwie, wolltest du mich provozieren damit?
Genau.
Fragt sie die.
Und dann wird es irgendwie nicht schnell genug abgeräumt und dann sagt sie noch irgendwie so, ja, wenn ich wollte, dann könnte ich meinem Mann sagen, dass du sofort vergast werden sollst oder dass du sofort gehängt wirst, getötet. Also droht so richtig so mit Gewalt. Und ich finde, daran merkt man auch, dass wohl dieser, also erstmal, dass sie einfach grausam ist, aber dann auch genau, dass dieser Zettel sie wohl sehr in Rage versetzt hat.
Ja, weil, und ich finde, das zeigt auch, oh, ich kann es irgendwie alles nicht so gut beschreiben, aber dass die, also sowohl dieses Narrativ von, wir wussten das ja alles nicht, wobei ja auch, wo man auch dazu sagen muss, ne, gut, die haben jetzt direkt neben Auschwitz gewohnt, aber auch, es gab so viele Außenlager irgendwie in Dörfern. Ihr müsst nur mal googeln, irgendwie in eurer Nähe, in eurem Wohnort, wie viele es da gab. Also es ist einfach rein faktisch nicht möglich, dass man es nicht mitbekommen hat. Erstens, weil eben so viele Lager tatsächlich auch einfach hier in Stadtallendorf zum Beispiel war eins. Zweitens, weil die Leute da ja auch hinkommen mussten. Drittens, weil haufenweise Menschen einfach weg waren. Also dieses Ganze, wir wussten das ja nicht. Oh nee, oh, da könnte ich mich nur wieder in Rage reden. Genau das zeigt der Film aber gut, dieses, dass das einfach eine Lüge ist. Also die Leute haben es gewusst. Aber er zeigt auch, dass auch nicht dieses, ja, aber wir haben ja nur Befehle ausgeführt, dass das auch nicht greift. Weil ich finde, ihre aggressive Reaktion zeigt schon, dass ihr schon bewusst ist irgendwo, was die da gerade tun. Und eben nicht, ja, aber wir müssen das ja, wir führen hier nur Befehle aus. Auch so eine Sache, auch dieses, es gab zum Beispiel, also wenn du dich verweigert hast, auch als jemanden zu töten zum Beispiel, als SS-Mann oder auch als Soldat oder so, da gibt es ja auch ganz viele irgendwie Gerüchte darum, dass du dann selbst ermordet worden wärst oder sonst was. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Das Schlimmste, was denen irgendwie passieren konnte, war, dass sie versetzt wurden, was ja im Film auch so ist, also er widersetzt sich kein Befehl, aber er wird halt versetzt und das ist dann irgendwie so das Schlimmste schlechthin. Und das, finde ich, zeigt eben auch, dass die Leute, dass sie sehr wohl wussten, dass sie da gerade etwas Falsches tun, aber halt ihren eigenen Vorteil einfach in den Vordergrund gestellt haben oder es ihnen
Absolut.
einfach egal war, ich weiß es nicht.
Ja. Das fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr gut gemacht. Weil, also das muss man schon auch sagen, ich finde auch so die Cinematografie war auch sehr, sehr gut. Also erstmal so die Kamera, dass sie einfach so richtig atypisch war und dann aber auch dieses gestochen scharfe Bild, aber so leicht, also die Farben waren nicht so satt. Und dann gibt es zwei Einstellungen, wo eines der Hausmädchen der Familie Höss so in so einem wie heißt denn das, Nachtnegativ, wo du quasi im Dunkeln
Genau,
sehen
das
kannst,
war die
was
einzige, die
passiert.
ich nicht so richtig verstanden habe.
Okay, weil ich habe sie so verstanden, also man sieht das dann quasi so als Nachtnegativ, falls ich es jetzt falsch sage, das ist diese Art Einstellung, in der man sehen kann
Ich
im
glaube, es
Dunkeln,
heißt
was
einfach
passiert.
negativ.
Und die versteckt Kartoffeln und Äpfel im ich weiß gar nicht genau, wo sie es versteckt. Ob
Ich
es,
glaube,
weil es sieht aus.
an den Arbeitsstätten
Ja,
quasi, wenn
genau.
man das
Und
so sagen kann.
Genau, aber ich finde, also es sieht immer aus wie so große Haufen von Erde, aber also und da lässt der Film, finde ich, auch so ein bisschen Interpretationsspielraum, weil ich finde, also man weiß nicht so genau, was es für Berge sind, wo sie da die Äpfel reinsteckt. Und also das muss man ja auch dazu sagen, weil genau Arbeitsstätten, aber also auch Leichenberge waren ja für Häftlinge eben so mussten oder wurden von Häftlingen genau, könnte es sein, dass es halt wobei in der zweiten Szene, versteckt sie es dann auch irgendwie an so fast schon sowas wie in Anführungszeichen Werkzeug. Und in einer Szene,
Ja, an
genau, sind es
Schippen,
aber
also
dann
an
auch so
Schippen, da
Erd.
stecken Schippen drin.
Genau.
Schaufeln,
So,
ja.
aber es impliziert so ein bisschen, dass sie quasi Äpfel in diesen Leichenbergen versteckt, oder Kartoffeln, damit quasi die noch lebenden Häftlinge Kartoffeln essen können,
Ja.
irgendwas zu essen haben. Und das fand ich auch eine richtig risky Szene, weil man auch weiterhin die ganze Zeit diesen Sound hört. Und die Nationalsozialisten ja auch nachts irgendwie da rumreiten und rumlaufen. Und ich glaube, manchmal sieht man sie auch. Und wie sie sich dann fast begegnen. Und man merkt auch auf jeden Fall, also wenn man jetzt auch nicht so tief in der Materie ist wie wir beide, dass das auf jeden Fall eine sehr waghalsige Angelegenheit ist.
Ja. So ging es mir auch nach dem Film. So wie wir
Und
jetzt hier
vielleicht
sitzen.
hast du direkt gecheckt, was Zone of Interest heißt? Also, dass es angelehnt ist an Interessengebiet? Weil so
Ah,
hießen
nee,
die
ich hätte jetzt halt
Vernichtungslager und
so.
die Konzentrationslager, so
Nee,
nannte sich
das
das.
wusste ich
Das
nicht.
meine Mutter war, ich habe einen Film geguckt und meine Mutter macht jedes Jahr mit ihren SchülerInnen eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz. Und die hat mir das dann auch erklärt, dass es quasi das Interessengebiet ist. Und dass es deswegen Zone of Interest heißt, weil, das muss man hier vielleicht auch noch mal kurz so logistisch sagen zum Film, dass es ja eine polnisch-britische Koproduktion ist, aber die Originalsprache ist Deutsch und die HauptdarstellerInnen, also Christian Friedl und Sandra Hüller, die halt die, also Rudolf Höss und Hedwig Höss darstellen, das sind ja auch deutsche Schauspieler, so innen. Und das fand ich irgendwie auch richtig interessant, weil normalerweise ist ja die Originalsprache dann halt aus dem Produktionsland. Und nicht, weil ich glaube, deutsche Produktionen, Studios haben dann nicht mitgewirkt. Ich glaube, es war polnisch und englisch.
Warte noch mal. Was? Das habe ich jetzt irgendwie nicht
Es
verstanden.
ist ja eine polnische-englische Koproduktion. Und so, also Deutschland ist da nicht mit
Ach, aber der
dabei.
Film ist deutsch.
Also die Sprache des Films ist Deutsch.
Ja, die Sprache, genau. Ja,
Und
stimmt.
deswegen wird ja zum Beispiel, also so, es heißt ja dann noch immer ja, für jetzt beispielsweise die Oscars sind drei deutsche Filme im Rennen. Und Sandra Hüller ist aber ja eben auch für Zone of Interest nominiert. Und Zone of Interest ist aber ja kein deutscher Film, sondern ein polnisch-englischer. Finde ich irgendwie auch sehr interessant.
Ja, passt, also passt thematisch irgendwie ja auch, ne?
Ja,
Also,
genau.
weil, ja.
Genau.
Okay, das war jetzt aber harte Kost zum Ende. Ja, ich würde auch sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Und ich gehe heute in Dune. Hast du schon gesehen?
Ah, oh nein, ich würde ihn so gerne gucken. Ich habe es noch nicht geschafft. Ja.
Okay, da kann ich ja beim nächsten Mal ja drüber berichten.
Weil ich finde, ich freue mich ein bisschen auf Dune 2, auch nach besonders diesen drei Filmen, die wir jetzt hier besprochen haben. Das waren noch die letzten drei, glaube ich, die ich geguckt habe. Und die waren, also besonders der letzte. Ich finde auch, er lässt einen noch genau wie, also nicht genau wie, aber so in einer ähnlichen Art und Weise lässt er einen noch lange drüber nachdenken. Und ja, ich weiß nicht, ich finde auch sogar, also ich glaube, ich würde ihn sogar noch ein zweites Mal gucken, einfach so um ihn noch mal, weil ich finde, wenn man einen Film noch mal ein zweites Mal guckt, dann achtet man noch mal auf neue Sachen. Weil ich ihn, glaube ich, so gänzlich so in meinem Kopf behalten möchte, weil es so krass war
Ja.
irgendwie, ja.
Ja, dann
Ja.
Ja, dann schaut euch die Filme auf jeden Fall alle an. Wenn es geht, ich würde auf jeden Fall für, warte mal, The Zone of Interest. Ach, eigentlich würde ich für alle ins Kino gehen. Ich glaube, ja. All of Us Strangers kann man am besten auch noch zu Hause schauen. Aber macht das mal. Und ich gehe dann heute in Dune 2. Bisschen leichter gekostet. Ich werde mir richtig viel Popcorn kaufen.
Ja, das mach das.
3 Stunden.
Ich habe aber auch gehört, darauf bin ich, glaube ich, am gespanntesten, auf Austin Butler, weil der ja so ein Sunny Boy ist und da ja so krass sein soll.
Der spielt den, ich habe den nämlich, hat er im ersten Teil auch schon mitgespielt?
Nee. Aber also
im Trailer, da ich erkenne ihn. Das ist, der spielt den Hakon, ne? Weil ich erkenne den gar nicht.
Ja, genau. Nee, man sieht ihn, hast du Elvis geguckt? Da hat er Elvis gespielt.
Nee.
Den, ja, ich habe
Elvis. Ich weiß, wie er aussieht. Ich weiß, wer er ist.
Ja. Ja. Ach, ich bin so gespannt.
Ach, ich auch. Okay. Gut, dann, Lotti, ich sag bei Silicum.
Ich sag Arrivederci.
Bei Silicum.
Arrivederci.